This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht.
Auf der Leipziger Buchmesse 2014 bin ich am Stand des Klaus Wagenbach Verlags, der in diesem Jahr das 50. Jubiläum feiert. Das ist der unabhängige Verlag für wilde Leser, so heißt es, auf dem Frühjahrskatalog 2014. Und mir gegenüber sitzt jetzt Frau Dr. Susanne Schüssler, die Verlagsleiterin, die sich freundlichsterweise Zeit genommen hat, natürlich, um sich mit mir über den Verlag und die Verlagsgeschichte zu unterhalten. Herzlichen Dank für den Empfang. Und nun, vielleicht möchten Sie uns kurz mal einen Rückblick, Überblick geben über das, was nun zur großen Geschichte der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur gehört, nämlich das Werk des Klaus Wagenbach Verlags in Berlin. Der ja nun wirklich, das war, was man so die Avantgarde dieser Zeit nun versteht, das hat bei Ihnen ja angefangen. Wie ist es zu diesem Verlag gekommen?
Klaus Wagenbach hat den Verlag vor 50 Jahren in Berlin gegründet mit der Idee, einen Ost-West-Verlag zu machen. Also Sie müssen sich vorstellen, 1964 war die Mauer gerade hochgezogen und es war eben fraglich, ob die ost- und westdeutsche Literatur getrennte Wege gehen würden. Und die Idee war eben in Berlin, also an diesem Ort, einen Verlag zu machen, der sowohl west- als auch ostdeutsche Autoren publizieren würde. Und so fing der Verlag auch an mit Stefan Hermlin, Bobrowski auf der einen Seite und Ingeborg Bachmann, Günter Grass und anderen Autoren auf der anderen Seite, als Bekannteren und Unbekannteren. Und einer dieser Autoren der ersten Programme war auch Wolf Biermann. Und Wolf Biermann war in der DDR nicht gelitten, das wissen Sie. Und das Problem war nun, dass die DDR einen Abgesandten nach West-Berlin schickte und sagte, also entweder der Wagenbach Verlag hört auf, Biermann zu veröffentlichen oder der Verlag bekommt keine Lizenzen mehr. Das heißt, nicht der Verlag bekommt keine Lizenzen mehr, sondern die Autoren. Ein ostdeutscher Autor musste eine Lizenz haben von seinem Staat, wenn er in der Bundesrepublik fahren wollte. Und die bekamen die dann nicht mehr. Ja, und damit war dieses schöne Projekt des Ost-West-Verlags beendet. Und dann wurde der Verlag relativ schnell, wir sind also jetzt in den 60er Jahren, in den späteren 60er Jahren, zum Verlag der Studentenbewegung. Und es war der radikale Verlag der Studentenbewegung und die wichtigsten Autoren sind dort erschienen, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof und so weiter, Peter. Aber es erschienen eben auch Texte, die dann relativ schnell von der Polizei verfolgt worden sind, von der Staatsanwaltschaft verfolgt worden sind, wie zum Beispiel das Manifest der Roten Armee-Fraktion, sodass der Verlag in diesen Jahren sehr, sehr viele Auseinandersetzungen hatte, sowohl intern, es gab einen Versuch eines Kollektivs, aber eben auch mit dem Staat und der Verlag daraufhin sehr große Schwierigkeiten kam. Dann wurde der Verlag, und das ist eigentlich ein bisschen interessant, weil die Geschichte des Verlags dadurch gekennzeichnet ist, dass er sich immer wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat, obwohl ich sagen würde, dass eigentlich alle diese Richtungen ständig im Verlag vorhanden waren. Es war immer die Literatur da, es war immer die Politik da. Es kam dann eben in dieser Zeit die Wendung nach Italien. Wir sind 1978 und dort sind die Essays, Freibeuterschriften von Pasolini erschienen. Das war das erste Buch, was in Deutschland in einer enormen Auflage, damals von 80.000 Exemplaren, das erste Buch aus Italien, was so wahrgenommen worden ist. Und es ist vielleicht deshalb so sehr gut rezipiert worden, weil es kam zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland sich die Grünen formiert haben, wo also das Denken plötzlich ein bisschen umgekippt ist und wo man sich eben um ökologische Fragen gekümmert hat. Und Pasolini tut das ja in seinen Essays, dass er darüber schreibt, zum Beispiel, warum die Glühwürmchen aussterben und solche Dinge. Und deswegen konnte ein Essayband, das war ja kein Roman, sondern das war ein Essayband, so eine enorme Auflage erreichen. Und damit war aber der Weg bereitet für andere italienische Literatur. Und wir sind der Verlag immer noch und über all die Jahre, der die meisten italienischen Autoren publiziert hat, der auch viele Bücher über Italien publiziert hat. Und ja, wir wurden lange Zeit eben als der italienische Verlag bezeichnet. Dann kam aber auch Kulturgeschichte hinzu. In den 80er Jahren sind viele französische Autoren, auch italienische wie Carlo Ginzburg oder Duby und so weiter, im Verlag erschienen. Die neuen Historiker und diese neue Art von Geschichtsschreibung war es für Deutschland sehr interessant. Tja, und dann wurden wir plötzlich der Verlag der schönen Bücher, der sind wir natürlich auch immer noch mit der Reihe Salto zum Beispiel, diese schöne rote Reihe mit Leinen, das extra für uns eingefärbt wird und dem aufgeklebten Schild und Fadenheftung und dem farbigen Vorsatzbuch und so weiter. Also das ist auch etwas, was für uns sehr wichtig ist, dass wir die Bücher handwerklich äußerst sorgfältig und schön machen. Und so das letzte Etikett, was uns aufgeklebt worden ist, ist eigentlich, dass wir der Verlag der Neuentdeckungen sind. Und wir haben in der Tat in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10 Jahren, unseren Blick ein bisschen weiterschweifen lassen und haben sehr, sehr viele Autoren auch aus Lateinamerika, Nordamerika, sogar Afrika.
Ich möchte nochmal auf die Anfänge zurückkommen. Sie haben hier in Ihrem Festkatalog ein sehr schönes Bild, und zwar von der ersten Verlagssitzung. Und ich sehe hier, da waren von links nach rechts
Bobrowski,
Delias, ja, und Delius und viele andere auch. Und das ist, man hat so den Eindruck, dass bei der Verlagssitzung zu der Zeit damals die Autoren beteiligt waren. War das ein neues Konzept, einen Verlag zu machen, dass man so eine Art, ja, das Wort Kollektiv ist vielleicht nicht richtig, aber eine Art der Zusammenarbeit zwischen Autoren, Verlegern und anderen Menschen auch, die vom Fach herkommen, also Drucker, was auch immer, war das damals so eine neue Art, Bücher zu machen?
Also es war schon so, dass zu Beginn viele Freunde auch von Klaus Wagenbach, wie eben Günter Grass, den Verlag stark unterstützt haben und auch für dieses Projekt geworben haben. Günter Grass ist zum Beispiel mit Klaus Wagenbach durch Deutschland gefahren auf eine Tournee und haben das Buch von Grass und die Bücher von Wagenbach vorgestellt. Also es gab da viele Symbiosen. Dieses Projekt, ein Kollektiv zu machen, kam eigentlich später. Was natürlich schon von Anfang an angelegt war, ist eine möglichst hohe Gleichbehandlung der Autoren, was die Honorare betrifft, das Mitspracherecht der Autoren und so weiter. Das war ein ganz wichtiger Punkt im Verlag und den behalten wir auch bis heute bei, obwohl das heute genauso unüblich ist, wie es damals war.
Ja, für uns hier aus Kanada gibt es eine Sensation neben ihren vielen Autoren aus.
Wir haben zwei kanadische Autoren in unserem Programm. Den ersten kanadischen Autor, den wir gefunden haben, das war Colin McAdam, ein Autor, von dem wir mittlerweile bereits 3 Bücher gemacht haben, der auf Englisch schreibt. Und jetzt, ganz jüngst, ist erschienen bei uns ein französischsprachiger Autor, nämlich Riyad Asani-Razaki, der ursprünglich aus Benin stammt, in den USA studiert hat, aber eben in Kanada als Informatiker lebt. Und das Buch ist jetzt gerade eben erschienen und scheint hier große Furore zu machen. Und zwar deshalb, weil es sich mit einem Thema befasst, mit dem wir uns hier in Europa täglich eigentlich befassen müssen, aber nur sehr oberflächlich und eigentlich ungewollt, nämlich den Bootsflüchtlingen aus Afrika. Also das Buch, wir lesen täglich in den Zeitungen, hören in den Nachrichten von neuen Booten, die aus Afrika gekommen sind, die in Lampedusa angelandet sind, von den schrecklichen Zuständen dort und so weiter und so weiter. Wir beschäftigen uns aber weniger mit dem, was davor passiert. Und dieses Buch beschäftigt sich damit. Und es ist die Geschichte von 3 Kindern, 3 Jugendlichen, 3 jungen Erwachsenen. Also man sieht sie aufwachsen, sie treffen aufeinander, sie verlieren sich, treffen wieder aufeinander. Und es ist eine sehr grausame und harte Geschichte. Und es ist trotzdem eine so packende Geschichte, dass man, obwohl man es manchmal möchte, das Buch nicht mehr weglegen kann. Und es endet genau an der Stelle, wo einer der 3 in ein Boot steigt nach Europa.
Was mir hier aufgefallen ist, ist tatsächlich die weit verbreitete, in allen Verlagshäusern doch zu merkende, zu beobachtende Aufnahme der Literatur aus der ganzen Welt. Wie erklären Sie sich das? Ist da ein großes Interesse in Deutschland da oder ist da ein Nachholbedarf? Ich meine, wenn ich mir den Katalog ansehe, das überwiegende Angebot oder ein großer Teil Ihres neuen Angebots kommt von Autoren aus anderen Ländern. Das ist ja doch sehr, sehr bemerkenswert, finde ich.
Also es ist so, dass wir als Verlag wenig deutsche Autoren haben. Das hat viele verschiedene Gründe und es war traditionell, es gibt bei uns auch deutsche Autoren, aber wir haben viele Autoren aus anderen Sprachen. Da liegt unser Schwerpunkt. Aber er liegt eigentlich auf den romanischen Sprachen, also an erster Stelle Italienisch, dann Spanisch, Französisch. Und wenn Sie jetzt hier so über die Buchmesse gehen, dann werden Sie natürlich eine überwältigende Mehrheit von englischsprachigen Autoren finden. Also der große, große Batzen von dem, was übersetzt wird, ist englischsprachig. Und dann gibt es verschiedene Verlage, die eben auch kleinere Literaturen beobachten. Und jeder hat so seine Spezialgebiete. Aber bei uns ist es wiederum nochmal ein bisschen anders. Wir lesen im Lektorat 5 Sprachen, mehr können wir nicht. Und wir sind der Meinung, dass wir uns nicht auf Fremdgutachten verlassen wollen. Wir möchten die Bücher selber lesen und wir möchten die Bücher auch diskutieren. Also wir haben ein Konsenslektorat, das ist ein bisschen mühsame, aber interessante Angelegenheit. Das heißt, jemand schlägt ein Buch vor und dann müssen alle anderen das auch lesen. Und dann diskutieren wir darüber und überlegen, ob wir es machen wollen oder ob wir es nicht machen wollen. Und es muss ein Konsens so oder so stattfinden. Und das schränkt uns eben ein, sodass wir eben nur diese 5 Sprachen beherrschen und im Verlag finden dann. Das heißt aber nicht, dass wir auf diese Länder begrenzt sind.
Ja.
Also ich würde sagen, noch vor 10 Jahren waren wir stark eben auf Frankreich, Spanien und Italien und vielleicht noch England begrenzt. Mittlerweile ist es so, dass wir eben Autoren wie Riyad Asani Razaki haben, der aus Afrika kommt, in Kanada lebt. Wir haben einen wunderbaren amerikanischen Autor, Daniel Alarcón, sein Buch wird im Herbst erscheinen, der Peruaner ist und manchmal auch Spanisch schreibt. Also der zwischen diesen Kulturen lebt. Wir hatten 2 Autorinnen, die aus Marokko kommen, eine französischsprachige, eine katalanischsprachige. Also das heißt, wir bleiben schon bei unseren Sprachen, aber der Blick oder der Kulturraum ist sehr viel größer geworden.
Machen Sie Co-Editionen mit Verlegern, die in diesen Ländern sind und dann auch Ihre Bücher irgendwie, also jetzt deutschsprachige Texte, kann ja auch mal sein, die Sie dann in Ihren Ländern übersetzen lassen?
Also Co-Editionen machen wir nicht. Das bietet sich ja vor allem beim Sachbuch, wo man gemeinsam drucken kann. In der Literatur ist es so, dass wir bestimmte Verlage in bestimmten Ländern haben, mit denen wir natürlich uns austauschen.
Ja.
Und wenn wir deutsche Autoren haben, das letzte schöne Beispiel war Milena Flaschar, eine österreichische Autorin mit tschechischen, japanischen Wurzeln. Die haben wir in sehr viele Sprachen dann in sehr viele Länder verkauft, die Lizenz. Also es gibt auch eine amerikanische Ausgabe, es gibt eine französische Ausgabe, italienisch, holländisch und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich Verlage, mit denen wir uns austauschen und in diesen Verlagen erscheinen dann meistens auch unsere Bücher oder beziehungsweise wir holen uns Lizenzen von diesen Verlagen.
Frau Schlissler, ich hätte gerne mal gewusst, der Klaus Wagenbach Verlag stellt sich ja auch als ein unabhängiger Verlag vor. Können Sie uns mal diesen Begriff erklären, was das im Verlagswesen bedeutet?
Naja, viele, viele Verlage sind in den letzten Jahren an große Konzerne verkauft worden und es gibt natürlich eine ganze Reihe von unabhängigen Verlagen, kleineren Verlagen zumeist, die aber eigentlich fast alle nicht so alt sind wie wir, und das muss man jetzt auch noch dazu sagen.
50 Jahre ist eine Geschichte.
Ja, 50 Jahre bedeutet auch, dass es einen Generationswechsel gegeben hat. Das bedeutet ja logischerweise, dass irgendjemand den Verlag, der von einer Gründerfigur gegründet wurde, weitermachen muss. Und das ist für viele Verlage auch so der Punkt, wo sie dann verkauft werden an einen Konzern. Und wenn Sie unabhängig sind, also kein angestellter Verleger, dann sind Sie ja für alles das verantwortlich, was Sie machen. In vielerlei Hinsicht. Sie sind verantwortlich für die Autoren und den Mitarbeiter, dass der Verlag weiter existiert. Sie sind aber auch verantwortlich für die Inhalte. Also Sie stehen sozusagen mit Ihrem Namen für alles das, was in dem Verlag erscheint, auch gerade. Und wenn Sie wissen, dass Sie nicht eine Programmpolitik für die nächsten 5 Jahre machen, weil Sie dann vielleicht entlassen werden, also einen kurzfristigen Erfolg brauchen, denken Sie anders. Sie denken nämlich darüber nach, dass Sie Autoren aufbauen, dass Sie auf die Qualität setzen, dass Sie überlegen, welche Autoren haben eine Zukunft. Und aus diesen langfristigen, sehr skrupulösen Entscheidungen entsteht eine Backlist. Und die Backlist ist für einen Verlag wie den unseren extrem wichtig, weil die Backlist finanziert dann wieder die schönen neuen Projekte. Also die Hälfte unseres Umsatzes kommt aus der Backlist.
Ist es ein Küchengeheimnis, das Sie nicht verraten möchten, wenn ich danach frage, wie entscheiden Sie, ob eine Autorin oder ein Autor Zukunft hat?
Das ist das Allerschwerste. Und das ist auch das, worüber wir dann diskutieren, weil wenn Sie manchmal haben Sie ja nur einen Erstling vor sich und dann, woher wissen Sie das? Da gibt es natürlich so viele kleine Krücken, die man zu Rate zieht. Man guckt, was hat der Autor vorher gemacht, hat er vielleicht schon Erzählungen veröffentlicht. Dann versucht man sich ein Bild zu machen des Autors. Aber es gibt oft auch was in den Texten, was es einen spüren lässt. Und manchmal täuscht man sich auch. Das muss man dann hinnehmen.
Und ich glaube, das Schwierige ist natürlich, wenn Sie Autoren aufnehmen, die Sie zunächst mal im Originaltext lesen. Und da muss ja auch der ganze Hintergrund verstanden werden.
Ja.
Warum kommt ein Autor nun aus Afrika oder aus Italien zu uns? Und was müssen wir da wissen, um nun sein Werk Work in Progress richtig einordnen zu können und auch zu würdigen?
Es gibt natürlich zwei Dinge, die man sich anguckt. Das eine ist das rein Ästhetische, wie schreibt er, wie arbeitet er mit dem Text? Sind da Anfängerfehler drin, die ja nicht weiter schlimm sind, sondern ist da was, wo man sieht, der Autor hat eine Kraft, der hat was zu erzählen oder weiß, wie er das erzählen kann. Das andere ist, was er erzählt. Wenn jemand ein autobiografisches Buch schreibt, was ganz toll sein kann, wissen wir noch nicht, was zunächst als nächstes Buch kommen wird. Das ist eigentlich gefährlich.
Ja. Sie sprachen von einem Plan. Wie baut man einen Verlag wie der Verlag Klaus Wagenbach so einen kurzfristigen oder mittelfristigen Plan auf? Wie macht man das?
Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Plan, sondern man überlegt, welche Bücher können wir beurteilen, welche Bücher wollen wir im Verlag haben. Das ändert sich immer wieder so ein bisschen, das hatte ich ja vorher beschrieben.
Ja.
Und man reagiert natürlich auch auf das Angebot, weil wenn Sie die Situation haben, dass aus Italien wenig interessante neue Bücher kommen, dann können Sie nicht sagen, juhu, ich bleibe der Verlag für italienische Literatur und egal, was da jetzt an Büchern kommt. Das heißt, Sie müssen ja auch ein bisschen auf das reagieren, was in der Literatur, auf das, was auf Sie zukommt. Im Sachbuch ist es anders, da haben Sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten, da können Sie natürlich auch mal Bücher in Auftrag geben oder Autoren suchen. Aber bei der Literatur ist es so, dass man immer schauen muss, was es gibt und das ist mal ganz toll und mal weniger und deswegen ist es auch so, dass sich der Blick oft geweitet hat in der letzten Zeit, weil hier in Europa habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen eingeschlafen alles.
Frau Dr. Schüssler, bevor wir schließen, möchte ich Ihnen zunächst sagen, dass ich mir wünsche, dass unser Gespräch auch dazu beiträgt, dass Ihre tollen Bücher noch mehr in Kanada und in Nordamerika bekannt werden.
Wir sind ja auch weltweit zu hören.
Und dass wir auch über das Radio weiterhin von Ihnen hören. Doch ganz besonders möchte ich mich bei Ihnen persönlich für dieses Gespräch bedanken. Man kann ja nur hoffen.
Weiterhin alles Gute, nochmal 50 Jahre drauf.
Dankeschön, vielen Dank.
Wiederschauen, vielen Dank.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Im Internet hören Sie uns, indem Sie CKCU Literary News in den Browser schreiben. Dort finden Sie auch unser Podcast. Auf Facebook und Twitter sind wir unter CKCU Lit News zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Internet.